Erfolgreich trotz Denken. Radiophilosophie mit Dr. Irina Kumat und Professor Klaus-Jürgen Grün.
Hallo Klaus.
Hallo Irina, wie schön das ist, an so einem kalten Tag so etwas Molliges, Schönes wie dich eingewickelt im Hals zu sehen.
Da hast du ja gerade nochmal die Kurve gekriegt. Bei mollig wollte ich mich gerade beschweren. Ja, wir sprechen heute über Informationen oder Information, ein, wie ich meine, sehr aktuelles Thema nach wie vor. Und da hätte ich gerne als erstes mal von dir gewusst, Klaus, wann ist für dich eine Information wertvoll?
Hui, schon wieder sowas Schwieriges. Also die Informationen, die wertvoll sind, die kenne ich gar nicht. Die kriege ich auch gar nicht mit. Das behalten die Leute immer für sich. Also ich kriege immer nur so einen Müll mitgeteilt, wenn ich so irgendwo unterwegs bin. Und was dann mal so richtig wertvoll wäre, wäre eine Information über das, was noch nicht passiert ist.
Ah, so ein Blick in die Zukunft.
Ja.
Und alles andere, was kein Blick in die Zukunft ist, ist für dich nicht wertvoll?
Nun ja, also das ist nun schwer zu unterscheiden, weil es ist ja nicht die Information, die das wertvoll macht, sondern das, was ich dann als darüber stolpern veranstalte. Also es muss da so irgendwas im Weg liegen, damit das funktioniert. Weißt du, wie viel Sachen da auf mich einprallen jeden Tag?
Mhm.
Und jetzt kommt ja der Punkt, was wichtig ist, entscheide ich ja dann.
Genau, deshalb habe ich dich ja auch gefragt.
Ach so. Ach, ich habe gedacht, du meinst, es gäbe wichtige Informationen an sich?
Nicht zwingend. Das war ja die Frage, die ich an dich gestellt habe.
Glaubst du an Informationen, die an sich wichtig sein können?
Also, ich glaube an Informationen, die nützlich sein können.
Mhm.
Und da würde ich dann tatsächlich unterscheiden, also von einer nützlichen Information würde ich eine wahre Information durchaus unterscheiden.
Ja. Ja, also wir sehen schon, was dieses Wort Information für Tücken hat.
Definitiv.
Na, es ist so etwas, was irgendwie leicht mit Inhalt gefüllt werden kann, der uns dann doch nicht gefällt. Und mit dem wir dann rumeiern, so dass irgendwie doch noch ein Kuchen draus wird. Und am Ende ist es doch etwas, was wir meinen, in der Welt passiert es aber doch auf falsche Weise. Und da will ich dir eine Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Ich habe die gelesen bei einer Dichterin. Diese Dichterin heißt Stevie Smith. Und die hat in den 70er Jahren ein Gedicht geschrieben, Not Waving, but Drowning.
Drowning.
Und dieses Gedicht zitiert Daniel Dennett mit dem Hinweis, was haben die Möwen sind die Möwen besser informiert, die über dem Ertrinkenden schweben, fliegen, der mit den Händen fuchtelt, als die Leute am Strand, die dem Winkenden einfach nur zurückwinken?
Ich glaube, dass das nicht das Entscheidende ist, ob die Möwen besser informiert sind, sondern das Entscheidende ist, dass die Möwen dem Ertrinkenden nicht helfen können, sondern nur die Leute am Strand. Und das meinte ich mit nützlich eben.
Naja, also der Ertrinkende, der fuchtelt mit den Händen rum.
Mhm.
Und für die Möwen ist das überhaupt kein Problem, die warten jetzt nur drauf, bis er untergeht. Aber die Leute am Strand, die zurückwinken, die merken nicht, dass der untergeht, die denken, der winkt, weil er sie kennt.
Habe ich verstanden. Aber du hast mich ja eben gefragt, was für wen diese Information irgendwie wichtiger ist, für die Möwen.
Ja, ja. Wer ist besser informiert, fragt sich da Daniel Dennett. Und da werde ich eben stutzig, weil die Dinge informieren ja nicht. Das sind nur irgendwelche Signale, sagen wir mal Lichtblitze.
Mhm.
Und irgendwie werden die wohl mit einem Muster, das bekannt ist, abgeglichen. Und bei so einem kleinen Gehirn, wie eine Möwe es hat, da passen halt nicht so viele verrückte Dinge rein, wie zurückwinken, die haben dann blitzschnell aus diesem Signal sich eine Information gebildet, die sie möglichst auch geheim halten müssen vor den anderen Möwen, die noch nicht gestartet sind, in der Hoffnung, dass da bald irgendein Auge ausgepickt werden kann.
Mhm.
Da wird doch Information zu etwas, was in dem Moment, wo ähnlich wie Geld oder eine Ware, die irgendeiner loshaben will und ein anderer zufällig gerade braucht.
Ja, okay, das zündet jetzt bei mir nicht so richtig.
Aha. Also du meinst eine Information, das ist dann so etwas, was Geheimdienste geheim halten?
Nee, ich würde tatsächlich noch mal anders rangehen. Ich würde mich mal fragen, also worum geht's eigentlich? Geht's um Wahrheit oder geht's um Nutzen? Und Harari, über den haben wir uns ja auch öfter unterhalten, schreibt ja in Homo Deus, Menschen denken in Geschichten, nicht in Fakten.
Ja.
Und Geschichten sind ja nicht immer wahr. Aber wie schlimm ist das denn, wenn sie gut sind und den jeweiligen Zweck erfüllen, nämlich mich zum Beispiel zu unterhalten?
Ja.
Und dann kommt die nächste Frage, die sich daran für mich anschließt. Kann auch eine Information, die nicht wahr ist, nützlich sein? Und da fällt mir sofort ein, der Placebo-Effekt.
Ja.
Ja, der tritt ja auf, wenn eine Person zur Schmerzlinderung oder Heilung ein wirkstofffreies Präparat verabreicht bekommen hat, so eine Zuckertablette zum Beispiel, und das funktioniert. Und daran sieht man ja, dass die Wirkung nicht durch den Wirkstoff entsteht, sondern durch die Erwartung, dass das Mittel helfen wird.
Ja, da und bin ich ganz bei dir.
Und da sieht man, die Wirkung entsteht, obwohl die Information, das hilft wirklich, objektiv falsch ist. Dennoch wirkt sie, weil sie auf unser Gehirn und unseren Körper subjektiv überzeugend wirkt. Und das zeigt, dass ein Glaube an eine Information stärker sein kann als ihr Wahrheitsgehalt.
Ja, ja. Und das Gleiche passiert natürlich auch im Krieg. Jetzt wieder die Falschinformation.
Mhm.
Wenn ich also sage, wir werden am Sonntagmorgen den Geheimdienst sozusagen informiere. Wir werden ganz heimlich am Sonntagmorgen Russland angreifen mit unseren neuen Raketen und es dann einfach nicht tun.
Mhm.
Und dann haben wir also durch eine falsche Information eine Wirklichkeit erzeugt. Und das macht es ja so richtig spannend in der Gegenwart, wo wir mit Informationen bombardiert werden.
Genau.
Die meisten spielen überhaupt keine Rolle. Sie sind Geräusche oder Lichtblitze auf dem Bildschirm. Aber am Ende in einer bestimmten Geschichte fangen die an, auf einem Muster zu leuchten. Und dieses Muster, nach dem tanzen dann die Menschen.
Ja. Und da kann man dann genau an dem entlang, was du eben aufgegriffen hast, die Frage stellen, gibt es Situationen, in denen Informationen wahr sein müssen? Also da würde ich zum Beispiel sagen, eine Fehldiagnose beim Arzt wäre was, was ich mir nicht wünschen würde. Also da erwarte ich schon, wenn der Arzt irgendwas erzählt, dass das dann hoffentlich eine richtige Information ist. Und das, was du eben gesagt hast mit dem Geheimdienst, da ist es dann so, dass Informationen falsch sein müssen, damit sie wirksam sind. Richtig?
Ja, ja, das ist der Punkt. Und ich zögere natürlich, wie du weißt, bei wahren Informationen.
Klar.
Denn da ist ja das Problem, wo ziehen wir da die Grenzlinie?
Mhm.
Am Ende ist das, was wir als Signale empfangen, nützlich oder schädlich?
Richtig, genau.
Es kann übereinstimmen mit einer Sache oder nicht. Und ich glaube, wir kommen ein Stück weiter, wenn wir sehen, dass Information etwas ist, was irgendwie auf unser Ordnungsbedürfnis einwirkt. Dass wir bei der Information das Gefühl haben, wir können jetzt ausloten, wo etwas hingestellt werden muss oder wo ich hinlaufen muss, wo ich hinschauen muss, wo ich mich konzentrieren muss, damit etwas passiert. Und da können wir vielleicht sagen, die Information ist eine Störung der Gemütlichkeit.
Ja, mit welchem Ergebnis?
Dass ich jetzt anfange, mich zu bewegen.
Mhm. In welche Richtung auch immer.
Ja, und wenn der Wecker morgen klingelt, wäre das die Information, es ist Zeit
aufzustehen.
Wie Kants Diener immer gesagt hat, es ist Zeit.
Mhm, okay. Wir haben ja schon mal über das Thomas-Theorem gesprochen.
Oh ja.
Und das besagt ja, wenn Menschen Situationen als real definieren, sind diese auch in ihren Konsequenzen real. Da hatten wir das Beispiel von Romeo, der glaubt, Julia sei tot und sich deshalb umbringt.
Mhm.
Wenn das mit dem Thomas-Theorem richtig ist, dann bedeutet das für Informationen, dass es nicht mehr wichtig ist, ob ich die Information richtig verstanden habe. Wichtiger ist ja, und das schließt an das an, was du eben gesagt hast, was ich aus der Information mache.
Ja, das Letzte gefällt mir natürlich am besten, aber schon wenn du sagst, ob ich eine Information richtig verstanden habe.
So wie der Absender das wollte.
Ja.
Und das entscheidet ja, wie wir beide wissen, in den seltensten Fällen der Absender, sondern meistens der Empfänger von Informationen.
Ja, dann könnte es sein, dass da doch so ein Muster übertragen wird. Oder es genügt schon, wenn ich glaube, dass ein Muster übertragen wird,
genau,
das ich habe. Und jetzt kommen wir wieder zu der Fehldiagnose. Also der Arzt kann ja eine Diagnose stellen, aber damit ist ja nicht festgelegt, wie ich darauf reagiere.
Nö.
Also was ist diese Information dann, wenn sie nicht etwas auslöst, was am Ende auch zu irgendeiner interessanten Weiterentwicklung führt?
Na gut, Klaus, also, wenn dir der Arzt sagt, ihr rechtes Bein muss leider amputiert werden, dann würdest du doch mit Sicherheit nicht sagen, ja egal, schauen wir mal, sondern da würde ja was draus folgen. Du würdest ja eine Handlung daraus ableiten,
ja,
aus dem, was er gesagt hat.
Ja, und ich würde sofort sagen, der Arzt irrt sich.
Und zu einem anderen Arzt gehen, zweite,
ja,
Meinung. Ja, also geht's vielleicht weniger darum, ob die Information, die ich bekommen habe, stimmt, als mehr darum, was eine Information, die ich erhalte, in mir auslöst.
Ja. Und wir können, glaube ich, auch sehen, dass in der Gegenwart dieses Wort Information eine Verpuppung durchführt, gerade mit sich selbst. Denn früher war das ja tatsächlich so, dass man geglaubt hat, man fängt irgendwelche Formprinzipien auf, denen man sich ähnlich macht, damit man mit seinem eigenen Muster des Intellekts in die Denkweise eines anderen besser hineinpasst. Und wenn wir schauen, wie wir mit Informationen umgehen, dann hat sich das zumindest so weit gewandelt, dass es nicht eine Hohlschuld ist, dass also jemand hingeht und sich in die Form hineinversetzt eines anderen, sondern so, dass wir andere informieren. Das heißt, wir stülpen ihnen irgendein Korsett über, damit sie besser in unsere Verpackungen passen.
Ja.
Und das machen Leute freiwillig. Sie gehen irgendwo hin, um sich zu informieren. Ja, und da ist es schon wieder das Problem. Bei so viel, wir nennen das ja Informationsgesellschaft. Also, wenn alles Information ist und wenn ich dauernd mit Informationen bombardiert werde, ist dann Information nicht am Ende eine vollkommen leere Worthülse.
So weit würde ich nicht gehen. Das klingt zwar, wie du weißt, in meinen Ohren sehr sympathisch, weil das sowas Anarchistisches hat, aber so weit gehe ich nicht. Ich würde mich tatsächlich fragen, welche Bedeutung die Verarbeitung von Informationen hat an der Stelle.
Ja,
da geht es ja nicht mehr darum, wer die Information hat, sondern wer sie wie filtern, deuten, nutzen und beeinflussen kann. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass das heute schon fast ein Future-Skill ist, Medienkompetenz zu haben, kritisches Denken zu haben, Datenverständnis zu haben, um die Information entsprechend filtern und bewerten zu können.
Ja, das ist wunderbar, was du sagst. Und da sehen wir auch wieder diese Wandlung. Früher war die Information ein knappes Gut.
Richtig.
Weil du mich zu Anfang gefragt hast, wertvoll.
Mhm.
Heute ist es so, wir sind überflutet
mit
Information. Wir haben viel zu viel Information und viel zu wenig Kompetenz, eine sinnvolle Auswahl zu treffen.
Ganz genau.
Und da sind wir jetzt wieder an einer Stelle, die uns viel mehr interessieren müsste, nämlich wofür wir unser Interesse verwenden. Was hältst du denn davon?
Ja, ich war jetzt noch gar nicht fertig. Ich hätte noch so viele Gedanken im Kopf gehabt, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen, du stehst immer auf der Uhr, was ja auch gut ist. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Session und laden alle ein, die das gehört haben, auf dem Thema weiter zu denken. Wir machen das übrigens auch vom Ethikverband auf dem Grashof im Oktober, ne?
Ja, 3. bis 5. oder 2. bis 4., also Freitag bis Sonntag am 1. Oktoberwochenende.
Da sprechen wir über das ein ganzes Wochenende, über die Bedeutung und auch Nichtbedeutung und den Umgang mit Informationen. Also wer das interessant findet, meldet sich.
Und vor allem, ich füge hinzu, auch die Missinformation. Das wird die meisten noch mehr interessieren als die Information.
Ja, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Klaus. Und nächstes Mal Interesse, ne?
Jawohl, wir werden über Interesse sprechen und das interessiert mich, mit dir durchleben zu können.
Danke.
Tschüss.
Tschüss, Klaus.
Radiophilosophie ist ein Podcast von Professor Klaus-Jürgen Grün und Dr. Irina Kummert. Grafik Professor Gerd Sedelis.